Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und ich begrüße mal die Valentina zuerst. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ladies first, der Manu ist aber auch dabei. Guten Morgen, Manu.
Uska barsta magenda bei dai.
Jetzt musst du den auch auflösen, den Gag, wenn du den bringst.
Ja.
Nö,
Okay.
Kann nur so.
Ja. Es geht um Far Cry Primal heute und da ist eine Fantasiesprache, die im Spiel vorkommt. Da müssen wir dann gleich weiter im Detail nochmal drüber reden. Aber Valentina, hol uns doch mal ein bisschen ab. Was ist denn überhaupt Far Cry Primal und wie hängt es denn mit der Far Cry-Serie als solcher zusammen?
Also letzte Teil der Frage zuerst beantwortet, eigentlich gar nicht, also inhaltlich. Die sind einfach hübsch in die Steinzeit gehüpft. Wir befinden uns irgendwo zwischen Meso und Neolithikum, commonly known as Steinzeit. Und es gibt auch eigentlich nicht in der Form, wie man das von den letzten beiden Spielen kannte, so eine ausgefuchste Story, sondern im Grunde genommen nur so ein Grundsetting. Du spielst Takar, den Angehörigen der Vinjar. Und bei dem läuft's fürchterlich schief, die Mammutjagd geht nicht gut. Und das endet relativ schnell damit, dass er ganz alleine ist und sich erstmal wieder Verbündete seines Stammes zusammensuchen muss. Und das ist im Grunde die Ausgangslage für halt so ein Open-World-Sandbox-Spiel, so ganz kurz zusammengefasst.
Genau, aber trotzdem noch ein Wiedererkennungseffekt, weil Far Cry im Namen ja nicht nur einfach im Namen ist, sondern durchaus auch wiederzuerkennen ist. Wie du schon gesagt hast, hängt jetzt nicht storytechnisch zusammen, außer man sagt natürlich, das, was wir da erleben, 10.000 Jahre später, 12.000 Jahre später, erleben wir das quasi das Gleiche nochmal in dem gleichen Gebiet. Da können wir ja nachher auch noch drauf einkommen, warum es die Theorie geben könnte. Aber ansonsten, wenn man es jetzt zwei Spielern also nur Videos nebeneinander zeigen würde, würde man schon auf den ersten Blick erkennen, dass es sich um ein Far Cry-Spiel handelt, Daniel, oder?
Ja, weil da kommt man sehr schnell wieder in alte Far Cry-Gewässer zurück. Also ich habe das Spiel angefangen und dachte mir so nach einer halben Stunde, okay, das ist ja wirklich ganz anders, weil sie aufgrund des Settings natürlich logischerweise schon auf Sachen, die eigentlich Far Cry ausgemacht haben, ja verzichten mussten. Weil es gab natürlich keine Schusswaffen im Valentina, du musst mir noch mal helfen, wie der Begriff heißt. In welchem Zeitalter ist das?
Steinzeit.
Okay, Steinzeit. Wir einigen uns auf Steinzeit. Also, es gibt natürlich keine Schusswaffen, es gibt keine Fahrzeuge. Also Sachen, die man eigentlich in den letzten Far Cry-Teilen ja als zentrales Element drin hatte.
Genau, keine Trethelikopter-Teile zum Dynamitfischen.
Zum Beispiel. Oder halt keine solche Flintstones-Autos, wo man unten die Füße raushält und dann auf so Steinwalzen fährt und so.
Hey, ganz kurz. Ich will das, was Blood Money gemacht hat, will ich mit Flintstones hier für Far Cry Primal.
Blood Dragon meinst du, oder?
Weil Blood Dragon gemacht hat, ja.
Das wäre natürlich eine geile Idee für ein DLC, aber da gibt's bestimmt Ärger mit Hanna-Barbera, oder wer hat die Flintstones gemacht? Ich weiß gar nicht genau. und dann habe ich mir gedacht, okay, klar, da müssen sie sich natürlich irgendwas anderes überlegen, um dich da schon irgendwie auf die Spieldauer zu unterhalten. Und dann ist mir aber relativ schnell festgestellt, dass das halt sehr, sehr schnell in diese alten Far Cry-Gewässer zurückfällt, nämlich sammeln und jagen, craften und upgraden und du musst halt jetzt nicht auf Funktürme hochklettern, um das neue Gebiet aufzudecken, sondern du musst halt irgendwie ein Leuchtfeuer anzünden, aber das ist jetzt spielmechanisch ein bisschen anders, aber eigentlich von der Logik her nicht wirklich was anderes und du musst halt dann wieder diese anderen Feindcamps einnehmen und dann wird das Gebiet halt von der roten Färbung so langsam von dir erobert. Also ich war tatsächlich überrascht, dass sie doch wieder sehr, sehr, sehr in diese eingetretenen Far Cry-Pfade gegangen sind, obwohl man eigentlich aufgrund des Settings ja gedacht hätte, sie müssten sich da komplett was anderes überlegen, oder? Wie seht ihr das?
Ja, es ist, man merkt natürlich, dieses Koordinatensystem ist bekannt. Also das setzt auf den gleichen Mechaniken letztlich auf. Es sind halt sehr viele Schichten oben drüber, sodass man das nicht gleich merkt. Es ist natürlich, wie du schon gesagt hast, ein Ego-Shooter immer noch, nur dass du halt nicht so viel shootest in dem Sinne, ja. Es ist auch manchmal, hast halt einen Speer in der Hand oder eine Keule oder eben Pfeil und Bogen.
Pfeil und Bogen ist eigentlich das Einzige, was so richtig an Schussmechaniken erinnert, ja.
Genau. Und aber diese Crafter-Geschichte, habt ihr schon auch schon kurz erwähnt, ist natürlich bekannt. Ich finde, dass es hier ein bisschen besser funktioniert. Es passt irgendwie besser in die Umgebung. Allein deswegen, weil es halt, auch wenn es natürlich kein Fantasy ist, aber durch diesen enormen Rückgriff halt so ein bisschen was Fantasyhaftes hat. Und dadurch passt irgendwie so dieses System, dieses Jagen und Sammeln ist natürlich einfach auch total logisch in der Steinzeit. Das passt da ganz gut rein und deswegen fühlt sich's nicht so an wie in den Spielen zuvor, wo ich manchmal das Gefühl hatte, dass es da so, ja, nicht fehl am Platz war, aber fast ein bisschen gestört hat, weil man nie so recht wusste, es fängt zum Beispiel es war, glaube ich, 3, oder das mit der Insel, wo man entführt wird und auf der Insel landet, dass sie was durcheinander werfen, das war das dritte. Da ist es ja so, dass es relativ actionlastig anfängt und diese ganze Crafting-Geschichte erst ein bisschen später dazukommt und nicht optional ist, aber halt nicht so das gefühltes Hauptding so. Das war eher so optional,
gell? Wenn du ein bisschen mehr Granaten mitnehmen möchtest, dann schneidest du dir halt ein Wildlederbeutelchen aus seltenem Jackfleisch, ja. Leder oder sowas. Ja. Da war das ja dann irgendwie auch irgendein seltenes Puma-Fell war jetzt unbedingt notwendig im Himalaya bei Far Cry 4, um jetzt genau diesen Geldbeutel oder diesen Köcher zu schneidern. Das wirkte da sehr spielmechanisch aufgesetzt, obwohl es aber trotzdem Spaß gemacht hat, weil man dadurch ja eben auch gezwungen wurde, in bestimmte Gebiete zu gehen, um eben dort diese seltenen Tiere zu jagen und zu finden oder bestimmte Dinge zu erledigen, um dann das Material zu kriegen. Aber es fühlte sich immer sehr nach einer Spielmechanik an. Genau. Und hier bei Far Cry Primal, da bin ich ganz bei dir, dieses Jagen, Sammeln, auch so, was weiß ich, so ein paar Büsche irgendwie abzuernten, um neue Hölzer zu haben, um sich Pfeil und Bogen zu basteln und aufzurüsten, das passt wie die Faust aufs Auge im wahrsten Sinne des Wortes. Also das macht hier richtig spielmechanisch auch Sinn, weil es halt einfach in dieser Welt, dass du so einen Stamm hast und versuchst, diesen quasi nach vorne zu bringen, aufzubauen. Du musst ja auch ganz viel Materialien sammeln, um dein Dorf quasi auszubauen. Also du findest dann Leute, die sich deinem Stamm anschließen, die dann bestimmte Fähigkeiten dir erlauben. Und auch diese Mechanik macht irgendwie Sinn, weil man so das Gefühl bekommt, deine Community sozusagen. Du fängst ja wirklich als Einzelperson an und deine Community wächst und jeder hat so seine Skills, die er dann da so reinbringt. Und dann hast du halt jemanden, der dir irgendwie handwerkliche Sachen erledigt. Und dann kannst du erst anfangen, irgendwie diesen so Haken zu bauen oder solche Geschichten. Und es passt hier wirklich gut. Man hat so das Gefühl, das wäre eigentlich das Ur-Far Cry gewesen. Und ja, die Zukunfts-Far Crys bedienen sich immer noch dieser Mechanik, die hier in Far Cry Primal irgendwie ihren Ursprung hatte. So fühlt sich's ehrlich gesagt an.
Obwohl die ja nicht in der Zukunft waren, sondern in der Gegenwart, aber ich weiß, was du meinst. In
Zukunft von Primal aus
gesehen. Genau. Ja, aber ich fand das Bauen tatsächlich von dem, was man dann tatsächlich machen kann, ein bisschen enttäuschend. Also ich habe im Vorfeld gedacht, ich könnte da wirklich ein Dorf aufbauen. Also so fast so ein bisschen Fallout-mäßig, so dass ich da selber was bauen kann. Und das ist es ja überhaupt nicht. Man darf zwar bauen, aber man darf eigentlich nichts entscheiden, weil du hast an vordefinierten Stellen im Prinzip einfach, da steht halt dann so ein Stein und da gehst du hin und dann siehst du, was du brauchst, um die Hütte auf den nächsten Upgrade-Bogen zu bringen oder auf den nächsten Upgrade-Level zu bringen. Und dann, wenn du alles beisammen hast, gehst halt hin, klickst es an und dann entsteht genau an der Stelle die gleiche Hütte. Also ja, es ist schön, einfach zu sehen, wie sich dieses Dorf so langsam mit Leben füllt. Also am Anfang ist da halt wirklich gar nichts und dann kommen immer mehr Hütten dazu und dann siehst du, wie da irgendwie die Leute am Lagerfeuer sitzen und dann Kinder rumrennen. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, dieses Dorf so ein bisschen wachsen und gedeihen zu sehen. Aber eine wirkliche, so eine Baumechanik, wie man sie vielleicht aus irgendwie anderen Spielen kennt. Ich habe dieses Ark nicht gespielt, aber das habe ich irgendwo gelesen, dass du da tatsächlich auch viel mehr bauen kannst. Hat das jemand von euch gespielt, Valentina oder so?
Nee, leider nicht, obwohl das, es ist auch nur PC, oder?
Ich glaube schon, ja.
Es ist nur PC. Und das schließt mich immer schon ein bisschen aus, weil ich ja so ein Mac-Nutzer bin und da kann ich bekanntlich nur World of Warcraft spielen, dann ein bisschen Steam und so, da bin ich dann raus. Aber ich finde das eigentlich ein sehr verlockendes Setting auch. Also das ist, glaube ich, recht spannend, diese Geschichte. Also Ark jetzt, aber leider eben nicht.
Aber es ist ja wirklich ein ganz anderes Spiel. Also ich fand es hier ehrlich gesagt sogar ganz gut, dass ich das bei Far Cry Primal nicht machen musste oder Also optional wäre es vielleicht ganz nett gewesen, aber das Spiel hat ja so viel optionale Geschichten, da kommen wir gleich nochmal dazu, dass ich das gar nicht vermisst habe, weil bei Far Cry 4 hat mich das zum Beispiel, Fallout 4 hat mich das auch eher genervt, dass ich da so viel Micromanagement machen musste.
Ja,
deswegen
da bin ich bei Manu
gesagt
auch
weggelassen. Also ich meine, das hat sich angefühlt wie halt ein komplett eigenständiges Spiel, das war es ja eigentlich auch und es war ja auch nicht notwendig. Und hier hat es eher so ein bisschen Rahmenatmosphäre geschaffen.
Ja, aber absolut, klar, aber natürlich es wurde halt im Vorfeld so ein bisschen beworben als so Build Your Village und sowas, ne? Und ich finde dafür, dass man das dann sich so auf die Fahne geschrieben hat, und es ist ja auch eine der großen Neuerungen, das gab es ja bisher überhaupt nicht in Far Cry, dass man wirklich selber was noch gebaut hat. Und ich finde, dafür ist es dann halt doch im Grunde eigentlich nur weiteres Crafting.
Weil eigentlich nur ein Menü, ein visualisiertes Menü ist es eigentlich.
Genau.
Nur. Du musst ja diese Leute holen, damit du überhaupt diese Freischaltungsoption
hast. Ja, ist so ein bisschen modulartig halt, das stimmt schon. Ja, da haben sie einen vielleicht auf eine falsche Spur gesetzt, wissentlich oder unwissentlich. Aber tatsächlich bin ich da ein bisschen bei Manu, dass es mich bei Fallout, also war es mir einfach zu viel da irgendwie mit dieser Bauerei. Das muss man schon mögen, das ist nicht da kann man jetzt nicht sagen, das eine ist schlecht, das andere ist gut. Das ist wirklich, glaube ich, ein bisschen Geschmackssache.
Aber hier hätte es natürlich perfekt reingepasst. Mm. Das stimmt schon. Genau. Aber trotzdem hat man ja diese Mechanik, Daniel, die man dann doch nicht so optional hat. Also man muss ja eigentlich sein Dorf auch relativ ausbauen, wenn man in der Story vorankommen will. Du kriegst ja bestimmte Missionen und bestimmte Story-Arcs nur freigeschaltet, wenn du genügend Leute in deinem Dorf dann versammelt hast, wenn du entsprechende Hütten und so weiter gebaut hast. Da unterscheidet sich so ein bisschen von den Vorgängerspielen, gell? Weil man deutlich mehr so Bedingungen erfüllen muss, habe ich so das Gefühl, um dann weiterzukommen.
Genau, das ist auch tatsächlich das Gefühl, was ich habe. Ich kann das gar nicht irgendwie beweisen, ob es tatsächlich so ist, aber ich habe hier tatsächlich das Gefühl, dass es immer so, du hast eigentlich immer ein, zwei Hauptmissionen, die du zur Auswahl hast auf der Karte, und endlos viel Nebenmissionen. Also du hast ständig irgendwie, hier ist ein Villager, der braucht irgendwie Hilfe bei der Jagd, geh da mal hin und helf dem. Hier sind irgendwelche Villager gerade in Gefangenschaft, befrei die mal. Dann hast du immer was per Zufall aufploppt. Also ganz oft läufst du einfach irgendwo lang und dann taucht vor dir so ein Missionsmarker auf und dann ist da irgendwas. Dann werden zum Beispiel gerade irgendwelche Dorfbewohner von irgendeinem wilden Tier angegriffen, und wenn du halt schnell hinrennst und die hilfst, dann kriegst du XP und die schließen sich dir an. Das heißt, dein Dorf wächst wieder um zwei Bewohner oder so. Und deswegen habe ich irgendwie in Primal, korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, aber irgendwie das Gefühl, man verliert sich da noch viel mehr in diesem Open-World-Zeug. Ich habe bei den Vorgängern schon immer das Gefühl gehabt, da gab's auch viel Ablenkung drumherum, aber irgendwie ging's dann doch immer nur so an einer Stelle mit der Hauptquest weiter, oder?
Ja, ich habe auch irgendwie lange nicht durchgeblickt, was ich jetzt machen muss und was optional ist. Und also ist eigentlich schon sehr eindeutig. Gelbe Marker sind irgendwie mehr oder weniger Pflicht. In welcher Reihenfolge du die aber machst, ist dann egal. Also du hast dann halt irgendwie, gibt so Situationen, da hast du halt vier gelbe große Marker mit so Köpfen auf deiner Map. Und welche die dann, wann du die abarbeitest, ist dann relativ egal. Du kannst sie auch stundenlang nicht beachten. Dann bekommst du halt diese entsprechenden Hütten und Bauoptionen nicht freigeschaltet. Aber du kannst dann auch hunderte von Nebenmissionen machen, weil diese zufälligen Ereignisse und auch die dann halt dir quasi beauftragt werden, hier rette mal zwei Villager, die sind ja, soweit ich das verstanden habe, zufallsgeneriert, gell? Also das sind dann keine so geschriebenen Missionen, sondern das sind dann immer so generierte, zufällige Geschichten. Da sind halt mal zwei, die werden bedroht von irgendwie einem anderen Stamm, oder da ist dann mal ein gefährlicher Löwe oder sowas. Und
Das ist randomisiert.
Genau, ja. Und da verliert man sich wirklich drin, weil man ja auch so viel sammeln muss die ganze Zeit, dass man immer auf dem Weg zu einer so einer Story-Mission so viel irgendwie zu tun hat, dass man dann schon unterwegs dann wieder so vergisst, was wollte ich jetzt eigentlich nochmal machen? Ja,
das ist echt so ein Prokrastinierspiel irgendwie. Oh, ja. Also ich mich da auch schon, da laufe ich nach, ach, schöne Pflanze. Ach,
guck mal, da ist ein seltener Jaguar, da gehe ich hin. Oh, guck mal, ein Pflänzchen.
Wo bin ich eigentlich und wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist schon echt. Wobei ich bin ja beruhigt, dass es Manu offenbar genauso ging. Tatsächlich finde ich die Hauptmission, das ist ja schon relativ übersichtlich. Man hat halt relativ viel Zeit, die anzugehen. Aber diese optionalen Ereignisse und kleinen Nebenmissionen, die sind so unfassbar vielfältig, und vor allen Dingen vermisse ich sowas wie ein Questlog oder sowas, weil ich habe auch festgestellt, ich habe halt mal eine, die allererste, die ich dann irgendwie erwischt habe, da sollte ich Vinja befreien, also Angehörige von meinem Volk, von meinem Völkchen eigentlich, die von den Udam bedroht werden. Die Udam, muss man dazu sagen, ist der dritte Stamm, der dritte von den drei, die es da gibt. Und das sind die, die am wenigsten nett sind, weil die nämlich außer
drei... Die Primitiven.
Ja, genau. Das sind die, die außer Dreierlei vom Mammut auch leider noch sich selbst aufmampfen, wenn es nicht anders gibt. Also sprich, das sind Kannibalen. Also die sind wirklich ausgesprochen unsympathisch. Die möchte man nicht treffen, man trifft sie aber öfter mal. Und die habe ich eben in meiner allerersten Zufallsmission dann getroffen. Und dann ich traf sie auch mit einer Waffe. Recht erfolgreich, möchte ich sagen. Nur auf dem Weg dann zu meinen Leuten, die ich da befreien wollte, bin ich sehr unglücklich über ein Wildschwein gestolpert. Und das führte zu meinem Leben. So, jetzt hatte ich aber noch keinen Auferstehungspunkt in der Nähe. Und dann landest du in deinem Dorf, in deiner Höhle. Und dann dachte ich so, ich muss jetzt da wieder hin. Und mach die Karte auf und denk so, war das noch gleich? Und dann habe ich versucht, das irgendwie, dachte, es muss doch hier irgendwie so eine Questliste geben. Und du kannst ja auf der Map, kannst du dann aufrufen, dass er nur die Hauptmissionen anzeigt oder auch die Nebenmissionen. Aber dann habe ich gedacht, dann habe ich die Nebenmissionen weggeklickt und wieder hingeklickt. Aber das sind nur irgendwelche Fragezeichen. Also du siehst einfach nicht, was du mal angefangen hast. Dachte ich, ja, tut mir leid, Jungs, ihr sitzt immer noch gefesselt darum. Und was finde ich ja nie wieder.
Manchmal verschwinden die auch. Also manchmal, wenn du einfach nicht hingehst oder nichts machst, dann sind die auch wieder weg von der Karte. Also dann.
Ja, wahrscheinlich war das dann so. Und ich habe halt immer gedacht, irgendwie die liegen da noch rum. Ich habe doch zwei Bewacher habe ich jetzt umgesenzt und da sitzen noch zwei, drei Gefangene. Die muss ich doch jetzt noch losbinden. Die Armen, die verhungern ja da.
Wenn du übrigens aus deinen Geschichten erzählst, hört sich das so ein bisschen an, als ob du irgendwie bei einer Polizeiverhörung so irgendwas schilderst mit so, und Herr Wachtmeister, dann bin ich einfach einfach über ein Wildschwein gestolpert. Und,
also sie werden es vielleicht nicht glauben, aber es war so.
Genau, ja.
aber und dann habe ich diesen Bluttrank getrunken und einmal war da so eine Eule.
Und der Schaman hat mir was in den Tee geschüttet.
Aber nochmal... Findest du diese Open World, Valentina, eher als nette Ablenkung, dass da so viel los ist? Oder empfindest du das eher als Belastung, so dieses, ach du Scheiße, wie viele Symbole sind denn hier auf der Karte?
Im Moment finde ich es noch toll. Aber ich habe die Befürchtung, die vielleicht nicht eintreten muss, aber es könnte natürlich passieren, dass das ab einem gewissen Punkt mal ein Faktor wird, ja, dass man da irgendwie den Faden verliert, weil man sich natürlich schon fragt, wie gesagt, ich habe ja versucht, das kurz zu skizzieren, es gibt halt eben nicht so eine dramaturgisch ausgefeilte, durchtransportierte Story, wie bei den, wie bei 3 und 4, sondern so eine Art Ausgangssetting. Und da ist natürlich die Frage, gibt es innerhalb dieser großen Weltgeschichte kleine Geschichten, die mich irgendwie dann dazu bringen, auch wirklich immer diese Hauptmission machen zu wollen. Also sprich, irgendwie was durchzuspielen, was sich im Moment so ein bisschen anfühlt, eigentlich wie ein Rollenspiel.
Also der Hintergrund bei meiner Frage war, ich bin tatsächlich ich bin der Meinung, die Hälfte der Karte hätte auch gereicht. Also da ist wirklich so viel zu tun. Und du spielst irgendwie 5, 6, 7 Stunden und dann gehst du nachher ins Menü und siehst von deinem Safe Game, dass du irgendwie 6% Spielfortschritt hast.
Das ist erschütternd.
Genau. Und deswegen sage ich mir halt oft, es gibt doch Statistiken. Also bei Ubisoft, die haben doch auch Marktforschung und es gibt ja auch allgemein so Statistiken, dass irgendwie überhaupt nur 10% aller Spieler überhaupt die Spiele beenden. Und dann frage ich mich tatsächlich, warum hat es Ubisoft nötig, so eine riesen vollgestopfte Welt zu machen? Also warum nicht die Hälfte? Es ist ja auch billiger in der Produktion, wenn du nicht gar so viel Quests und Karten und alles designen musst, sondern wenn du einfach nur die Hälfte nimmst, da hätte sich trotzdem keiner beschwert, wenn es nur halb so groß gewesen wäre, oder?
Also ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht, warum bei dem Spieletest dann, also die haben doch eine riesen Fraktion, die solche Spiele spielen, sind die schon so drin in dieser Far Cry-Welt, dass die nach 10 Stunden sagen, wenn jetzt nichts Neues mehr kommt, dann fluche ich aber und gebe dem irgendwie eine Note 6. Also ich verstehe das auch nicht. Das muss doch auch bei den Spieletests irgendwie aufgefallen sein, dass das irgendwie fast schon überwältigend ist. Und wenn man irgendwie Leute ranzieht, die herannimmt an so ein Spiel, die weniger spielen, die werden doch von sowas total abgeschreckt. Also ich meine, wie ihr gesagt habt, nach 10 Stunden hatte ich ja nicht mal einen Bruchteil dieser Welt irgendwie gesehen oder geschweige denn irgendwie, dass man das Gefühl hat, man hat jetzt schon irgendwie richtig viel erreicht. Und das hat doch auch ein Frustelement daran.
Ja, das, also das es ist natürlich, so wir argumentieren natürlich alle jetzt aus einer Position, also wir sind alle knapp über 18 und natürlich stehen wir im Leben und haben halt auch nicht mehr so viel Zeit.
Aber das Spiel ist ja auch ab 18, hallo?
Oder ja eben, deswegen. Ja. Aber nein, aber ich weiß so, früher in der Schule hätte mich sowas nicht gestört, hätte ich es voll geil gefunden, wenn ich ja gesagt hätte, ein Spiel, wo ich einfach hunderte Stunden drin versenken kann und es einfach, ich krieg Money for Value, sag ich mal. Und ich glaube, kann mir auch durchaus vorstellen, dass Leute diese Diskussion, hey, jetzt meckern sie schon rum, weil sie zu viel bekommen, das ist ja auch absurd. Aber für Leute wie uns, die halt auch einfach mal sagen, mir reicht's halt auch mal, wenn ich einfach nach 15 Stunden durch bin mit einem Spiel und weiß, jetzt habe ich das Wichtigste gesehen, für die ist dieses Spiel einfach erschlagend im ersten Moment, weil du nimmst dann irgendwie so ein Leuchtfeuer ein und denkst, oh, jetzt bin ich aber schon ein ganz schön Stück hier in die Karte vorgestoßen. Ah, hier ist das erste Leuchtfeuer. Ich nehm's mal ein und dann gibt's halt noch 16 davon. Und du denkst dir halt so, boah, wo sind die denn überall? Weil die Karte, muss man dazu sagen, ist am Anfang so abgedeckt. Und das ist schon einfach, klar, es ist ein dummer Kritikpunkt, zu sagen, hey, ich krieg ja eigentlich irgendwie viel, viel mehr für mein Geld, weil das so gigantisch ist. Aber es ist natürlich für Leute, die einfach so Feierabendspieler sind, kann das schon im ersten Moment etwas frustrierend sein.
Ich verstehe auch, dass man sich darüber aufregt, dass wir uns darüber beschweren. Aber es ist ja auch Meckern auf hohem Niveau. Also ich meine, ich kriege gerne viel Inhalt so in so einem Spiel. Das ist ja nicht die Frage. Aber es ist halt auch sehr viel immer das Gleiche. Also, weißt du, die Sachen, die drin sind, die sind ja auch gut und die machen ja auch Spaß. Aber wie du gesagt hast, 5 oder 6 solche Feuertürme hätten auch gereicht von der Größe. Ich bräuchte gar nicht 16 Stück davon. Aber andererseits sind halt 16 drin und so viel Quests und so viel Sachen zu erledigen, dass ich dieses Spiel wahrscheinlich nie durchspielen werde oder an ein Gefühl ankomme, wo ich sage, ich habe irgendwie alles gesehen. Und das ist aber auch so eine typische Ubisoft-Sache. Also das geht mir ja bei Assassin's Creed und so auch immer so. Ich weiß, das ist irgendwie so in der DNS der Firma, glaube ich, drin, dass sie das gerne so mit so viel Zeug vollstopfen, aber sie werden ja sicherlich auch ihre Gründe haben dafür. Also wie du gesagt hast, da passiert ja nichts aus Versehen. Deswegen glaube ich, dass die Statistiken denen wahrscheinlich auch recht geben werden. Keine Ahnung. Ist ja nur unser Gefühl, was sagt, warum muss es denn so viel sein?
Erst die Frage, ob es andere Möglichkeiten gegeben hätte, zum Beispiel die zu sagen, dass die haben jetzt mit einem ungeheuren Aufwand unendlich viel Inhalt quasi da reingepackt. Und es wäre ja eine Möglichkeit gewesen zu sagen, okay, wir starten mit, sagen wir mal, 60% von dem, was wir haben, starten wir und liefern das andere nach.
Ja, dann hast du wieder die Hitman-Problematik, dass die Leute sagen, jetzt werden schon unfertige Spiele released und man kriegt nur eine Map und so. Also ich glaube, man kann es den Spielern halt auch nicht recht machen, weil es keine
homogene Gruppe ist. Ja. Du musst halt, versuchst eine Menge Leute unter einen Hut zu bringen. Mhm. Das Lieblingsbeispiel, was ich immer habe, weil ich aber auch noch nicht wirklich ein besseres gefunden habe, ist tatsächlich immer noch Fable 3. Was es irgendwie ganz gut geschafft hat, so eine Hauptstory in 2 großen Abschnitten in ja so 14, 15 Stunden spielbar zu machen und dann aber so eine unendliche Menge an optionalen Quests und Weiterspielmöglichkeiten zu liefern, dass man halt quasi da ein bisschen verbunden geblieben ist. Das war noch nicht so ganz perfekt, aber schon ziemlich nah dran an was, wo ich sage so, okay, dann hast du zumindest das Gefühl als jemand, der eben vielleicht nicht 60 Stunden da reinsteckt oder der auch viele unterschiedliche spielen will oder sogar muss, weil er einen Überblick auch behalten will, dann hast du zumindest mal das Gefühl, du kannst das fertig bekommen. Du hast irgendwie mal ein geschlossenes Erlebnis, ohne dass du dann hinterher die Möglichkeit verlierst, diese Welt noch weiter zu entdecken oder so. Ja. Ist jetzt nur, ist hätte, wäre, könnte, ja, das aber das ist zum Beispiel was ich eine ganz gute Lösung fand.
Was ich allerdings sagen muss, die Sachen beißen sich halt auch so ein bisschen. Also die Sachen, die mir am meisten Spaß machen in Far Cry Primal, sind die, die mich storytechnisch nicht voranbringen. Und dadurch zieht sich diese Spielzeit halt noch länger. Ja. Also wie du schon gesagt hast, die Story-Missionen, da fehlt mir, um jetzt mal ein bisschen auch Kritik anzubringen, ich finde, von der Spielwelt ist Far Cry Primal eigentlich fast mein Lieblings-Far Cry. Also ich finde die Welt und die wie es sich anfühlt, in dieser Welt zu craften, Sachen zu entdecken, auch mal einfach in die Landschaft reinzulaufen und zu gucken, was da ist und dann auch irgendwelchen wilden Tieren zu begegnen. Man fühlt sich deutlich schwächer auch als in den Vorgängerspielen, wo man ab einem gewissen Punkt ja auch einfach übermächtig war. Und dieses Jagen hat sich bei Far Cry 3 und 4 ja schon fantastisch angefühlt. Da hatte man vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten, weil man eben halt auch in die Luft und so konnte. Aber es fühlt sich so so bodenständig hier an bei Far Cry Primal. Also so loszuziehen, wirklich nur mit Pfeil und Bogen und so einer zweihändigen Keule, das hat schon irgendwie so ein bisschen Urinstinkt in mir geweckt. Es hat schon sehr viel Spaß gemacht, da durchzuschleichen. Es sieht fantastisch aus. Und was mir ganz besonders viel Spaß gemacht hat, ist, diese wilden Kätzchen zu sammeln. Also ich habe ja eine diebische Freude daran, mit meinen Fleischstücken irgendwelchen seltenen schwarzen Jaguaren irgendwie aufzulauern und denen so einen Brocken hinzuwerfen und sie dann irgendwie zu zähmen und dann zu streicheln.
Bis die ganze Welt friedlich ist.
Jetzt hast du aber irgendwie deinem Argument selber die Luft genommen, wenn du gesagt hast, friedliche Kätzchen zähmen. So. Also es klingt halt jetzt überhaupt nicht wie
wilde
so.
Wilde Kätzchen, wollte ich sagen.
mit eingeöltem Oberkörper irgendwie den Jaguar niederringen. Sondern es klingt halt jetzt so eher ein bisschen so, ja, ich schmeiß halt dem Kätzchen so ein paar Leckerli hin und dann kommt es schon.
In meinem Kopf waren es süße Kätzchen. Ich meinte natürlich wilde Bestien.
die sind aber echt geil. Ne? Das ist eine geile Neuerung, weil Hammer, ich finde, die helfen einem gleich in doppelter Hinsicht, weil sie einerseits einfach Feinde angreifen, dich so ein bisschen beschützen, auch wenn du angegriffen wirst. Du kannst sie auch auf Gegner hetzen. Also das macht echt Spaß, diese Viecher zu zähmen und so als, ja, wie in so einem MMO. Die sind ja wie so ein Pet in einem MMO im Grunde. Yeah, total, ne? Und ziehen dann so mit dir rum. Also,
die können auch richtig gut kämpfen. Also ich gerade auch, wenn du dann irgendwie so auf Mammut und Jagd gehst und so, da gibt's halt manche Tiere, die sind einfach deutlich schneller als du und rennen dann weg, wenn du auf sie schießt. Und dann schicke ich halt irgendwie immer mein Gepard oder mein Leopard hinterher. Und der holt die halt ohne Probleme ein und erledigt die dann auch für mich. Und dann gehe ich gemütlich hin und hol mir das Fell. Großartig.
Die haben ja auch großen Spaß gemacht. Also, was sagt ihr denn zur Far Cry Primal Interpretation der Drohne, Valentina? Wie hat dir denn die Eulendrohne gefallen?
Die Eulendrohne? Die ist doch ganz hübsch.
Also, zur Erklärung kurz, man hat eine Eule, die man, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll.
Die zähmt man am Anfang,
genau. Genau, aber die ist jetzt nicht wie diese anderen Tiere, die man ja auch verlieren kann und dann muss man halt ein neues zähmen. Sondern man hat sie im Grunde immer auf Abruf und kann sie mehr oder weniger, genau, man kann sie steuern und herbeirufen und dann hast du die wirklich als Drohne über den Gegnern fliegen und kannst sie auch hochleveln. Also am Anfang kannst du halt bloß ein bisschen so nur durch ihre Augen mehr oder weniger gucken, was so unten ist. Wenn du zum Beispiel jetzt ein Lager angreifst, dann bleibst du halt kurz davor, irgendwo versteckst dich, lässt die Eule einmal drüber fliegen und dann siehst du halt ungefähr, was da für Gegnermassen sind. Und dann kannst du aber später auch, kannst du dann so Bomben fallen lassen aus der Eule oder du kannst irgendwie mit der Eule sogar direkt angreifen.
Also ich finde, die Eule zu schicken, die Eule direkt zu steuern, fand ich schon irgendwie sehr seltsam. Wie soll das denn gehen? Also es wird ja auch nicht mit Magie oder so erklärt. Aber dann die auszustatten mit Bomben, da habe ich wirklich nur noch gedacht, was ist denn das für ein Käse? Weil
ja, das ist diese
wie eine Drohnenmechanik an, aus die noch übrig war von Far Cry 4 oder was. Also das fand ich völlig absurd.
Ja, ich glaube, da waren sie so ein bisschen auch in der Not, weil ich habe mir dann dauernd noch überlegt, okay, was für eine Geschichte würdest du denn hier erzählen würden? Weil, weiß ich nicht, also wie gesagt, bei den anderen zwei Spielen gab es ja quasi eine durchgängige Geschichte. Aber was willst du erzählen von einem Volk, was nicht mal eine Schriftkultur hatte, geschweige denn eine nachvollziehbare Sprache? Das irgendwie hätte das nicht so richtig funktioniert. Also, und das ist natürlich das wiedererkennbare Ding, das war ja auch in den anderen beiden Spielen so, dass die immer so eine Art mystische Ebene noch eingezogen haben. Und hier machen sie es halt sozusagen über diesen Naturglauben, den sie zumindest annehmen, also dieses Schamanismus-Ding. Ich bin noch gar nicht bei den Bomben, meine Eule kann noch nicht so viel. Finde ich sehr faszinierend, dass das kommt. Bin ich sehr gespannt drauf. Es erinnert mich gerade ein bisschen daran, dass mein Bruder mal in der Grundschule eine Friedenstaube malen sollte. Ich bin in den 80ern groß geworden. Da hat man das gemacht. War das so eine Aufgabe? Und er hatte wohl eine sehr schöne Taube gemalt und dann hatte er irgendwas so unter die Flügel montiert und die Lehrerin, natürlich total friedensbewegt und so, fragte dann, was sind denn das für Dinger unter den Flügeln? Mein Bruder völlig begeistert, Raketenwerfer. Das führte dann zu einem empörten Anruf von meiner Mutter, also was das, also grauenvoll, die war völlig schockiert. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen daran erinnert.
Pershing 2. Ja. du hast jetzt gerade schon das mit der Sprache auch angesprochen, Manu, das war ja auch dein Einführungsgag mehr oder weniger. Ja. Das war ja auch was Ubisoft groß beworben hat, nämlich wir haben extra eine eigene Sprache für dieses Spiel erfunden. Wie hat dir das gefallen, Manu?
Gut, dass du fragst, Daniel. also ich fand, als Far Cry Primal angekündigt wurde, fand ich es erstmal faszinierend, dass sie dieses Experiment wagen, weil es ist ja zumindest mal ein sehr frisches Setting und auch wenn es jetzt solche Geschichten wie Ark und sowas gibt, so in der Form von Ubisoft das mit dieser Far Cry Formel zu machen, fand ich super spannend. Dann habe ich mir aber auch im zweiten Moment sofort gedacht, wie wollen sie denn da eine Geschichte erzählen? 10.000 Jahre vor Christi Geburt gab es doch, glaube ich, noch nicht so wirklich Sprache. Ich wusste es nicht so genau, wie arg die Menschen sich da schon miteinander verständigt haben.
Schwäbisch gab es da bestimmt schon.
Schwäbisch gab es. ich weiß nicht, wie viel künstlerische Freiheit sie sich jetzt hier genommen haben, weil im Endeffekt hat sich eigentlich nichts getan, außer dass es ein Spiel ist mit Untertiteln. Und das finde ich ein bisschen komisch. Also ich hätte viel mehr erwartet, dass man gar noch nicht richtig sprechen kann, dass man wirklich ein Steinzeitmensch ist und sich mit Lauten und Gesten kommuniziert mit den anderen, also oder verständigt mit den anderen Eingeborenen und dann irgendwie auch die Stämme untereinander eher so eine animalische Animosität an den Tag legen oder so. Aber das hier wirklich, ist ja wie ein komplettes Drehbuch so. Da sind komplette Sätze drin und das Einzige, was sie gemacht haben, ist eben diese Kunstsprache zu entwickeln. Und dann könnte das aber auch eine normale, aktuelle Sprache sein, die halt in der deutschen Version keine deutsche Synchro bekommen hat. Und dann hast du halt Untertitelung. Und die Untertitelung, damit es ein bisschen primitiver klingt, wird dann so ein bisschen so Yoda-esk geschrieben. So, Podcast aufnehmen, du musst. Und solche Sätze fallen, also ohne Podcast jetzt, aber solche Sätze kommen dann damit so, dass manchmal halt irgendwie Wörter fehlen oder der Satzbau irgendwie komisch ist. Und das fand ich dann hätten sie es lieber gleich bleiben lassen sollen. Also das fand ich sehr unbefriedigend, weil eigentlich bist du die ganze Zeit nur am Lesen und kannst dich irgendwie nicht auf die Gestik und Mimik konzentrieren, also das klassische Untertitelungsproblem. Aber im Endeffekt ist mir das schon zu weit fortgeschritten für diese Zeitspanne, in der wir uns da bewegen.
Ja, also mir hat das überhaupt nicht gefallen, weil ich bin nicht gewöhnt,
also Untertitel. Ja, mir auch nicht, kurz vor.
Genau. Ich bin nicht gewöhnt, Untertitel zu lesen in Spielen, also da bin ich einfach nicht drauf konditioniert und da habe ich halt tatsächlich immer das Problem, ich sitze in der Zwischensequenz da und guck dazu und denke mir immer so, hä, was labert der denn für ein Kack? Oder ich weiß, ich habe nicht verstanden, was ich machen soll. Und dann ist mir gekommen, ach so, ja, klar, du hättest ja unten lesen müssen, was der jetzt von dir will. Und selbst wenn ich es dann, also langsam habe ich mich natürlich ein bisschen daran gewöhnt, wenn ich es dann lese, finde ich dieses you go there, also dieses absichtlich schlecht geschriebene Englisch, weil das halt diese, in Anführungsstrichen, Deutsch, primitive Sprache transportieren soll. Ja, klar, transportieren soll, das macht es mir dann jetzt auch nicht leichter und macht mir jetzt auch keine große Freude, diese Untertitel zu lesen. Also das und
vor allem wirken die auch zu modern mit dem, was sie reden. Also das hat mich eigentlich eher gestört, Valentina. Also ich weiß nicht, warst du schon an der Stelle, wo der Typ auf einen draufpinkelt?
Nein.
Man wird in so eine Höhle gefangen. Man wird in so eine Höhle gefangen, ist halt so eine
Katze. Fieses Foreshadowing.
Und dann pinkelt halt also ein Typ auf dich drauf, weil er halt denkt, du bist von dem anderen Stamm. Sorry, Spoiler, man wird bepinkelt. und dann steht da halt so, hey, du Pissjunge oder Pissmann oder sowas, ja. Hahaha, ich piss dich an. Also, und das fand ich dann viel zu modern. Also, das hätte ich jetzt vielleicht in einem GTA erwartet, aber das wirkte, weißt du, was ich meine, Daniel? Es wirkte so aus der Welt rausgerissen und halt für unsere Welt geschrieben, solche Situationen. Dass sie das auch so formulieren können, meine ich damit. Ich meine jetzt nicht die Situation, sondern ich meine, dass sie auch dafür schon Wörter hatten und quasi so dieses, der war dann so gehässig und schadenfroh und ich, also es wirkte nicht wie ein Steinzeit-Szenario in dem Moment.
Ja, das ist, Achtung, hier spricht jetzt gleich die Nebenfachsethnologin. es ist nicht ganz fehlerfrei insofern, als dass du natürlich du kannst es nicht anders machen, als irgendwie zu transportieren, was du da sagen willst. Ja. Tatsächlich ist es so, dass du natürlich von einer Kultur, wo es keinerlei schriftliche Zeugnisse gibt, wo du aber weißt, okay, diese Menschen sind schon, das, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, 10.000 vor Christus, ist die Entwicklung schon, ist ja schon relativ weit. Die haben natürlich funktionierende Sprechwerkzeuge. Man darf also ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie sie benutzt haben. Die Frage ist nur, in welcher Form haben sie sich verständigt? Und was dann halt passiert, was die Linguisten halt machen, ist so eine Art Reverse Engineering. Also es gibt ja so, du kannst quasi rückwärts schauen, wie sich Sprachen entwickelt haben. Aber ab einem gewissen Punkt ist das, wenn ich ein Ratespiel, aber doch schon nahe dran. Du gehst zwar auf Basis von Fakten zurück, aber ab einem gewissen Punkt musst du natürlich raten, wie das grammatikalisch gewesen sein könnte. Und da beginnt es natürlich dann merkwürdig zu werden, weil egal ob Deutsch oder Englisch, die Untertitel, das kriegt dann so eine Art Babysprache, die halt manchmal unfreiwillig komisch wirkt, aber die Idee dahinter finde ich schon ziemlich cool. Die Frage ist, ob es hier so gut funktioniert. Im Grunde genommen ist es ja das, was Tolkien auch gemacht hat. Nur hat der sich eine komplette Sprache komplett als Fantasie ausgedacht. Wobei auch der schon nach realen Sprachen auch gegangen ist. Nur hat er so, es ist noch stärker Fantasy halt basiert als hier. Hier ist die Idee schon, so könnte das geklungen haben. Und man kann natürlich jetzt sagen, ja, mein Gott, wer merkt, ob das Gebrabbel ist?
Der Sprachklang war ja auch gut. Also ich finde, das klang authentisch, wie die gesprochen haben.
Du hörst ja
auch,
das hat ja auch einen Wiedererkennungswert. Genau, du erkennst ja irgendwann so die Namen der Stämme. Das ist ja das, was relativ häufig wieder auftaucht und so. Du kriegst schon, also das führt halt so ein bisschen dazu, dass sich das Spiel eben so organisch anfühlt, sage ich mal. Auch wenn man, wie gesagt, argumentieren könnte, ja Gott, wer merkt das, ob die irgendwas vor sich hin brabbeln oder nicht. Da haben die unglaublich viel Arbeit und damit quasi auch Budget reingesteckt, um da Linguisten anzustellen, die sowas machen. Wahrscheinlich echt Leute, Fans, die unfassbar großen Spaß daran haben, sozusagen ihr wissenschaftliches Gebiet auf ein modernes Feld zu übertragen. Also ich denke mal, das macht unglaublich viel Spaß. Und es funktioniert unterschwellig ja sehr gut. Wie gesagt, dadurch, dahingehend, dass es sich halt sehr organisch anfühlt. Auch wenn du halt das Gefühl hast, so manchmal ist es ein bisschen Babysprache, weil sie natürlich auch versuchen müssen, das zu transportieren, was jetzt in dem Spiel irgendwie gerade passieren soll.
Also ich glaube auch, ich bewundere den Einsatz, der da geleistet wurde. Also ich glaube, dass es auch ein geiles Projekt war für so Sprachforscher, da so eine Sprache zu entwickeln. Und ich finde auch sprachtechnisch, also vom Klang her, ist es wirklich durchgängig, es klingt wie eine Sprache. Das kann man dem Spiel absolut nicht vorwerfen. Ich glaube, dass man nur lesen muss, Daniel, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Das bin ich irgendwie auch aus JRPGs und so gewohnt. Also, dass Sprache komplett vertont sind, ist ja jetzt auch eher so moderner, sage ich jetzt mal, im Vergleich zur gesamten Spielehistorie. Also man kann ja auch gute Geschichten nur durch Texte erzählen. Das ist gar nicht so mein Problem, oder auch wenn man japanische Spiele spielt. Ich glaube, mein Hauptproblem ist eher, wie ich gesagt habe, so diese Charakterisierung. Mir wirkten die manchmal ein bisschen zu modern. Aber andererseits, ich glaube, der Hauptknackpunkt ist, dass einfach keine interessante Geschichte erzählt wird, ehrlich gesagt.
Also bevor du dazu kommst, darf ich noch ganz kurz was zu der Sprache sagen. Und zwar, ich habe mich mit dem Christian letztens da unterhalten. Christian Janssen, schöne Grüße an der Stelle. Und der hat gesagt, er hätte es eigentlich cooler gefunden, wenn sie es so wie bei der 13. Krieger gemacht hätten. Kennt ihr den mit hier Antonio Banderas und so?
Ja.
Da kommt er ja auch am Anfang dahin und versteht nichts, weil er die Sprache nicht lernt. Und genauso ist es für den Zuschauer, du hörst auch nur Fantasiesprache. Und auf einmal fängst du an, einzelne Wörter rauszuhören. Und dann irgendwann geht's halt ins Englisch über, natürlich, weil du dann ja, er hat die Sprache gelernt und deswegen kann der Zuschauer auch die Sprache lernen. Und sowas hätte ich vielleicht tatsächlich deutlich interessanter gefunden, wenn du halt hinkommst und dann diese Sprache am Anfang nicht verstehst. Und irgendwann hörst du so halt gewisse Wörter raus, wie, Attack oder Spear oder was weiß ich was. Und irgendwann ist es dann halt normales Englisch, weil du halt sagst, hey, du hast jetzt die Sprache so weit gelernt, dass du sie auch komplett wie deine Muttersprache verstehst. Und das wäre vielleicht, also zumindest aus meiner Sicht, eine bessere Möglichkeit gewesen als dieses.
Interessante Idee auf jeden Fall.
Ja.
Sein Hund kann springen.
Interessanter gefunden, wenn sie gar keine Geschichte erzählt hätten, sondern das wirklich rein auf der emotionalen Ebene gelassen hätten mit dieser Sprache.
Genau. Aber apropos Geschichte, da wolltest du ja geradezu überleiten. Ich muss tatsächlich für Primal attestieren, dass das die schwächsten Feinde hat. Also nicht in der Sinne von die sind schwach beim Bekämpfen, sondern ich finde die so blass, weil du hast da zwei Stämme und die schauen genauso aus wie du und die sind so wie du. Also ich muss ganz oft, wenn ich irgendwo Gruppen sehe, dann muss ich erstmal das Fadenkreuz auf die richten, um zu gucken, ob das grün oder rot wird, damit ich weiß, sind es Gegner oder nicht. Und
du glaubst nicht, wie viel eigene Venyas ich schon erschossen habe. Ich glaube, ich habe mehr Venyas umgebracht als der Nachbarstamm. Oh.
Ja. Und das ist halt so. Also gut, der eine Stamm, die sind irgendwie blau angemalt, aber mein Gott, geschenkt. Also
es gibt Friendly Fire.
Sieht man ja auch nicht aus 100 Metern Entfernung. Also
ja, und ich finde irgendwie, das ist halt so, bei Far Cry 3 und Far Cry 4 war das irgendwie besser, weil da war es halt so, hey, das ist ein Diktator und der hat halt seine Schergenarmee hier und ich muss dieses Land befreien, weil das unterjocht ist. Oder im dritten Teil so, ey, die haben meine Freunde entführt, da hattest du irgendwie ein persönliches Interesse dran. Und hier bist du im Grunde eigentlich selbst der Aggressor, weil natürlich machen die anderen schon so ein bisschen Stunk, aber eigentlich kommst du halt in dieses Gebiet rein und fängst an, die anderen abzuschlachten. Und dann sagst du dir
halt, ja, so eine ganz billige Möglichkeit geschaffen, indem sie halt Kannibalen sind. Das ist so der einfachste Trick, um sie quasi als Bösewichte darzustellen. Aber spätestens bei den Blaubemalten fehlt mir dann irgendwie auch die Motivation, die
genau. zu und du hast halt
was wegnehmen will.
Das du hast sind halt Schnösel. Entschuldigung.
Du hast halt eine riesige Landschaft mit ganz, ganz wenigen Menschen drin. Also da läuft ja halt ab und zu mal so ein Zweiertrupp von Gegnern über die Prärie. Und dann fragst du dich halt immer so, ja, warum soll ich jetzt hier eigentlich kämpfen? So, die tun mir doch nichts.
Platz für alle, aber echt, ja.
Also, und das meine ich halt mit schwachen Gegnern. Also ich finde so, mir fehlt irgendwie so die Motivation, diese anderen Stämme da wirklich bis zum Letzten auszurotten, weil ich irgendwie keine wirklich sinnvollen Grund dafür sehe. Also geht's da nur mir so? Oder
besorgte Steinzeitbürger.
Ja, also
ich bin das Volk.
Ja, wisst ihr, was ich meine?
Also, ja, doch, also wie gesagt, allein die Tatsache, dass ich dauernd Venyas abgeschossen habe, zeigt ja auch schon, dass ich da irgendwie überhaupt nicht unterscheiden konnte. Das war wirklich schwierig und gesehen habe ich es, wie du gesagt hast, nur am Fadenkreuz. Und das fand ich irgendwie sehr anstrengend, nicht genau zu wissen, wer jetzt die Feinde sind. Gut, das gewöhnt man sich dann irgendwann dran, aber mir fehlt einfach so dieser Antagonist. Ja, also irgendwann könnte ich ja auch akzeptieren, dass die, wie heißen sie, Udam, dass die Udam böse sind, wenn es da irgendwie halt einen besonderen charismatischen Bösewicht gäbe, wie halt Vaas zum Beispiel einer war, oder der Blondschopf aus dem vierten Teil, weiß gar nicht, wie der hieß. Ja, der eigentlich auch nochmal.
Pagan-Min.
Karl-Heinz. Was? Pagan-Min?
Pagan-Min.
Pagan-Min, ja genau. Wobei Vaas war halt einfach unglaublich, unglaublich stark.
Ja, mit Schallo drauf. Nein, aber das, das stimmt schon. Also tatsächlich habe ich es gar nicht so stark so empfunden, dass, also ich habe die Udam immer sofort, ehrlich gesagt, erkannt. Also zwar musst du von Weitem schon noch mal genauer gucken, das stimmt, aber für mich war das relativ spannend zu sehen, okay, sind das diese ganz unangenehmen, ich finde, also Kannibalen finde ich schon von vornherein. Also ich fand die sehr, sehr.
Ja, aber das creepy, sieht man denen doch nicht so an, dass das Kannibalen sind.
Na, die, ich finde schon, dass man einen Unterschied sieht. Die Isila heißen sie, glaube ich, oder Isila. Die sind ja so
Menschenfüßlein aus dem Mund raus.
Ja, die haben auch mal so Knochen umhängen und so sehr viel mehr. Die anderen, der dritte Stamm, ist ja so der technologisch am weitesten entwickelte. Das macht sie aber eben auch ein bisschen schnöselig. Die sind ja der Meinung, dass man alle anderen, die eher Deppen sind, versklaven kann. Und entweder müssen sie dann schuften oder sie werden der Göttin geopfert. Also im Grunde genommen sind die Vinja, zu denen du gehörst als Spieler, sind so die Netten zwischendrin. Die sind halt so noch ein bisschen Jäger und Sammler, aber nicht mehr halt wie diese schauderhaften Udam, die es auf keinen Fall bis heute machen werden. So viel kann man sicher sagen, auch wenn man gelegentlich denkt, so den einen oder anderen Neandertaler habe ich derzeit schon ein paar Mal irgendwo gesehen in den Nachrichten. Aber
also jetzt mal fürs Protokoll, wirklich nett bist du auch nicht. Du kommst da hin, fängst völlig grundlos an, aggressiv dich auszubreiten. Also.
Nein, das ist nicht wahr. Ich befreie lediglich Leute, die da gefangen worden sind. Und dann kommen die ja zu mir. Mehr mache ich nicht. Und ansonsten laufe ich gemütlich rum und pflücke Blumen.
Okay.
Ich weiß nicht, was ihr macht.
Ich zähme nur wilde Kätzchen. Genau.
Ja.
Nee, ich finde, das ist auf jeden Fall ein Faktor, dass man da als Aggressor auch auftritt. Ich meine, das macht man bei vielen Spielen und es wird selten irgendwie erklärt. ohne jetzt zu spoilern, es wird zumindest auch mal an gewissen Stellen in irgendeiner Form hinterfragt, was ich dem Spiel auf jeden Fall löblich anrechnen möchte. Aber insgesamt finde ich auch, dass man mit diesem Element hätte noch viel mehr spielen und entweder mehr spielen können, dass man eben der Aggressor ist, oder eben einen besseren Antagonisten zu schaffen, auf den man irgendwie auch als Spieler irgendwie einen Grund kriegt, gegen den vorzugehen.
Ja, womöglicherweise kommt ja noch der ein oder andere Stammesführer da ins Spiel. Das ist was ich nicht weiß. Das ist ja auch was bei Spielen immer quasi nicht verraten wird, weil es bei Spielen ja immer darum geht, dass man auf gar keinen Fall spoilern darf. So, das ist ja nicht wie bei der Titanic, wo man ziemlich sicher weiß, dass der Kahn am Ende untergeht und man es trotzdem ansieht.
Ja, ich finde ja auch, die Titanic hat sich als Aggressor in diesen friedlichen Eisbergwelten schon aggressiv breit gemacht. Also, muss man auch mal sagen dürfen, ne?
Aber das...
Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
Also Celine Dion macht mich auch mal aggressiv, wenn man anfängt zu singen.
Ja, aber wir schweifen ab. Also ich habe es ja auch schon angedeutet, das ist so ein bisschen meine Sorge, dass wenn das halt nicht kommt, also dass halt eben noch so kleinere Geschichten auftauchen und halt auch noch Personen, an die man sich wirklich erinnert. Ich glaube, dass das so gedacht ist. Ich meine, ich hätte irgendwie da auch noch Charaktere gesehen, die...
Ja, ja, die beiden anderen Stämme haben jeweils Anführer, die auch einzigartig sind und die du dann auch wiedererkennst und die so ein bisschen aufgebaut werden sollen als Gegenspieler, aber die sind lange nicht so einprägsam und doch auch charismatisch, das muss man ja sagen. Das war ja immer sowas, was Far Cry 3 und 4 super gut hinbekommen hat, weil der Pagan Min, der war natürlich ein Diktator, aber irgendwo ja auch so ein charismatischer Diktator, so, ne? Der hat gute Reden gehalten und der hatte ja natürlich auch so dieses, die Anziehung der Macht und so. Und war ja auch irgendwo faszinierend. Das kann man ja nicht abstreiten. Und das haben diese Spiele halt super gemacht. Und wenn man halt das im Hinterkopf hat, dann wirkt das sehr schwach in Primal. So wollte ich das, glaube ich, formulieren.
Ja, also ich glaube, der Punkt ist einfach, dass du das hier kaum leisten kannst, wenn du nicht irgendwie in so eine Art Fantasy- oder Game-of-Thrones-Geschichte abgleiten willst. Mhm. Weil es gibt natürlich aus dieser Zeit keinerlei Vorbilder wie bei Far Cry 3 oder 4, wo man sagen kann, okay, wir haben eine Blaupause für Diktatoren, Terroristen, Piraten oder so. Da gibt es quasi Figuren, Vorbilder, woraus ich mir dann so einen Schurken bauen kann. Das gibt es aus dieser Zeit sozusagen gar nicht, sondern du hast im Grunde genommen nur eine grobe Idee von der Entwicklung der Menschheitsgeschichte und was die Leute so gedacht haben und wer so der krasse Babo war, ist halt praktisch nicht so zu sagen.
Klar.
Das heißt, wenn du das jetzt hier reinpackst, gleitest du automatisch in eigentlich ein anderes Setting ab. Und ich glaube, das wollten sie nicht tun und riskieren natürlich dann damit, dass es insgesamt ein bisschen blasser bleibt und eher so die Welt der Star ist.
Klar, also in der Haut des Storywriters, dem sie dann den Zettel hingelegt haben und gesagt haben, hey du, wir machen
Mesolithikum,
danke. In der Haut hätte ich auch nicht stecken wollen, weil der muss ja bestimmt graue Haare bekommen haben, darüber sich da eine gute Geschichte auszudenken. Das ist absolut nicht beneidenswert, was der da machen musste. Aber
unter dem Aspekt, finde ich, ist diese ganze naturverbundene Tierbezähmer Storyline ja gar nicht so schlecht. Also ich finde, das macht ja schon auch so ein bisschen nachvollziehbar, oder es macht so ein bisschen nachvollziehbar, dass du dann als Anführer oder als potenzieller Anführer des, weil du halt was Besonderes kannst, nämlich diese Tiere zu zähmen und so weiter und sich da hochzuarbeiten, das ergibt schon so ein bisschen so einen roten Faden, aber klar, kein Vergleich zu sonstigen Spielen. Man muss sich viel mehr aus der Spielwelt rausziehen, also man muss sich den Spaß da selber ziehen und wenn man irgendwie gute Geschichten oder so als zum Langhangeln braucht, dann ist es, glaube ich, das falsche Spiel.
Ist ein schönes Spiel, finde ich, um es zu zweit zu spielen, also zu zweit davor zu sitzen und sich da irgendwie durchzuhangeln. Fast ein bisschen schade, dass das nicht so klassisch wie ein...
Hat kein Koop, genau.
Ja, also halt auch zum Beispiel, das mag ich bei, deswegen spiele ich immer wieder Diablo an der Konsole, weil man es halt zu zweit quasi also gemeinsam nebeneinander spielen kann. Nix Splitscreen und auch nicht in dem Sinn Online-Rollenspiel oder Online-Spiel, sondern du spielst einfach quasi Singleplayer zu zweit. Mhm. So, das vermisse ich da gelegentlich mal ein bisschen. Ansonsten
der Partner oder die Partnerin darf aber muss Blut vertragen können. Das Spiel ist sehr brutal. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, sie haben diese Blutschraube nochmal hochgedreht, weil sie so wenig auf der Story-Seite zu bieten hatten, dass sie gesagt haben, dann machen wir es wenigstens richtig schön. 10.000 vor Christus war alles ein bisschen härter.
Aber Manu, wir wissen doch, dass die bei Ubisoft unseren Podcast hören in der Chefetage und die haben natürlich auch das gehört, was du gesagt hast über Assassin's Creed, über das letzte, so dieses, dass die das viel zu dass die das viel zu unbrutal waren. Haben sie gesagt, hier, these Germans, they want more brutality, und dann haben sie halt das mit reingemacht. Also ganz klar.
Danke, Schimo.
Ja.
Nein, ich finde, es passt ja auch zu diesem Spiel. Also an manchen Stellen wirkt es ein bisschen übertrieben, durchaus so, weil das Blut dann auch so Videospiel-grafikmäßig glänzt, wenn ihr wisst, was ich meine. Das hat manchmal so einen arg Kunstblut-Effekt irgendwie fast schon. Wenn gerade am Anfang so, wenn einem dieser verwundete Freund so diese Perlenkette, diese Muschelkette gibt, wo man sich dann auch denkt, oh, behalt mal deinen blutigen Scheiß. Ich hol mir ein paar neue Muscheln.
Also wenn ich's zum Beispiel rechtzeitig geschafft habe, die Waffen zu wechseln, was mir nicht immer gelingt, und dann mit meinem Speer da irgendwie zugange bin, das ist schon ein ziemliches Gemetzel. Ego-Piekser.
Aber gestört hat es mir jetzt eigentlich nicht.
Nee, gestört hat es mich auch nicht. Es war schon in Ordnung. Aber es wirkt an manchen Stellen ein bisschen arg übertreten. Nee, was ich sagen wollte, was mir noch spielmechanisch aufgefallen ist, dadurch, dass es ja eigentlich ein Shooter ist, das merkt man dem Spiel dann vor allem im Nahkampf, finde ich, extrem an, weil man ist halt viel mehr auf so Schlagwaffen und so auch konzentriert in diesem Spiel, weil man da halt viel mehr, also so Speere benutzt man halt eben auch zum Rumstochern in Viechern und Menschen. Und dieser Knüppel, den man ja dann auch aufrüsten kann, ich bin am liebsten mit Pfeil und Bogen rumgerannt, weil es sich einfach am vertrautesten anfühlt und am besten funktioniert hat für mich. Mit diesem Knüppel, also Nahkampf ist bei dem Spiel wirklich eher ein Graus für mich gewesen.
Ja, also es ist halt nur total schwierig, wenn die dir dann auf die Pelle rücken oder irgendein, versuch mal so einen dämlichen Hund.
Typisch Nahkampf halt, Valentina.
Ja, versuch mal so einen Hund, der dir an der Kehle hängt mit Pfeil und Bogen und so. Das ist ein bisschen blöde. Und man wird die auch nicht mehr los, diese blöden Viecher.
Ein Dachs? Versuch mal einen Dachs mit dem zweihändigen Keulending zu treffen. Da ist das ja nur noch Button-Mashing. So. Da hoffst du halt aufs Beste und hämmerst auf die Taste in der Hoffnung, dass du dann halt irgendwie den am Kopf triffst. Aber ja.
Klar, Nahkampf aus Ego ist immer ein bisschen schwierig aus der Ego-Perspektive, aber ich finde es hier was nicht so gelungen.
Ja, ich fand das auch. Ich mach
schnell Reiß aus und hab meine Tigerchen auf die Gegner gejagt.
Okay. Wisst ihr, was ich auch irgendwie ganz ulkig finde, so von, wenn man da rumläuft, also ich las auch, dass die sich tatsächlich Gedanken darüber gemacht haben, wie sich diese Menschen bewegt haben und das dann auch entsprechend mit Experten versucht haben umzusetzen, also dass du zumindest in den Cutscenes, die laufen halt nicht wie, keine Ahnung, Karl Lagerfeld, sondern halt eher wie, also ja, anders. So, aber in der Ego-Perspektive kriegst du natürlich nicht mit, wie du dich bewegst. Das läuft schon sehr smooth. Und vor allen Dingen, ich habe immer Angst, so als alter WoW-Spieler, der mal den Erfolg Falle 60 Meter ohne zu sterben errungen hat, dass ich irgendwo, weil da sind ziemlich harte Klippen in dieser Welt. Und manchmal denkt man sich, ach, da drüben sind die hoch, hoppla, das ging aber tief runter. Und der gleitet da immer total smooth runter. Und ich denke immer eigentlich hätte ich mir mal mindestens das Genick brechen müssen. Habe ich aber nicht. Bin ich sehr dankbar für, aber das ist so ein bisschen ulkig manchmal.
Ja.
Ist mir nur aufgefallen.
Man rutscht halt sehr viel, also weil meistens sind das nie so ganz steile Abgründe, sondern eher so, es reicht gerade noch so, dass man da so runterrutschen kann, dann kommt man halt irgendwie unten auf und hat zumindest vielleicht einen Lebensbalken verloren, aber ist halt nicht ganz tot und ja, das stimmt.
Man kann sich auch wieder so typisch selber heilen, gell?
Ja, genau. Wenn
man sich irgendwie so Fingerkuppen zieht und so, ja.
das Knacken ist ein bisschen unangenehm. Was macht er denn da?
Also, zum Fazit so ein bisschen, was ich mir bei diesem Spiel gedacht habe oder was mir jetzt auch immer mehr klar wird, ist irgendwie, das folgt so einer bekannten Ubisoft-Chronologie irgendwie. Also, das ist so ein Ubisoft-Phänomen, dass man Teil 1 von der Spielserie hat immer gute Ansätze. Also in dem Fall meine ich jetzt natürlich Far Cry 2, also das erste, was Ubisoft dann gemacht hat. Die haben ja, vorher war das ja Crytek. Und dann hat Ubisoft ja die Marke übernommen von denen und hat es dann selber entwickelt. Also deswegen müsst ihr jetzt da immer irgendwie -1 euch dann vorstellen. und der Nachfolger ist dann immer perfektioniert. Also der nimmt alle Kritikpunkte, die es dann am Vorgänger gab, alle Probleme, konsequent raus. Also in dem Fall war das dann halt Far Cry 3, was ich damals wirklich hervorragend fand.
Fantastisch.
Genau. Und dann haben sie die Formel perfekt gefunden. Und dann kommt noch mal eins, was halt noch mal das Gleiche macht, aber mit einem anderen Setting. Also siehe dann Assassin's Creed.
Genau,
oder bei Assassin's Creed war es ja ähnlich. Also auch so dieses Teil 1, okay, gute Ansätze. Teil 2 hat's halt perfektioniert. Und dann 3, okay, scheiden sich jetzt wieder die Geister. Aber zumindest kann man sich einigen, dass es auf hohem Niveau war. Und dann machen sie es irgendwie weiter so, dann kennt man irgendwie schon alles und denkt sich, ja, macht immer noch Spaß, aber so langsam müsste dann doch mal was Neues kommen. Und so ein bisschen geht's mir auch bei Primal, das ist immer noch ein super gutes Spiel, macht es auch Spaß. Und was wir so gar nicht gesagt haben, ist, es ist ja auch ein sehr hübsches Spiel. Also es macht einfach teilweise echt Spaß, auch so diese Sonnenuntergänge dann zu beobachten.
Oh ja.
Und irgendwie, oh krass, da hinten ist ja ein Gletscher und krass ist der hoch und kann ich da vielleicht rauf und so. Also dieses Erforschen und Entdecken der Landschaft ist ein großer Teil, der die Faszination dieses Spiels ausmacht. Aber irgendwie fühlt man sich dann halt als Far Cry-Spieler doch sehr zu Hause, weil man halt alles kennt und sagt, ja, aber irgendwie die Story haut mich jetzt nicht so weg und es fehlt halt auch so ein bisschen so die Action, weil so Schusswaffen und Handgranaten und Panzerfäuste gibt's dann halt doch nicht. Und deswegen ist es...
Aber du kannst Mammut reiten, hallo?
Ja, okay, klar, das ist natürlich andere Action, aber wisst ihr, was ich meine? Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist immer noch super, macht Spaß, aber es ist so ein bisschen Stagnation auf einem hohen Niveau jetzt aktuell.
Ja und nein. Also ich finde, ich kann dir in manchen Punkten recht geben, es fühlt sich sehr vertraut an, was aber ja auch ein positives Gefühl sein kann. Also nicht umsonst verkaufen sich ja diese Serien auch immer wie geschnitten Brot, wenn die Leute einfach schon wissen, was sie da kaufen. Also von daher, wenn man diese Far Cry-Formel mag und liebt, dann fühlt man sich hier ja auch sofort zu Hause und fühlt sich sofort wohl und hat Spaß dran an dieser Welt, die zu erkunden. Also so diese Abnutzungserscheinung ist, glaube ich, auch eine sehr subjektive Geschichte, ob man da nochmal Bock drauf hat oder nicht. Bei Far Cry 3, da gebe ich dir recht, hat es mich irgendwie total gefesselt und Far Cry 4 war dann so, ja, ist zwar mehr of the same, aber es ist immer noch interessant genug. Und Far Cry Primal hat mich jetzt aber auch nicht so extrem ermüde, dass ich gedacht habe, eigentlich habe ich die Formel satt. Also dafür war dann eben die Welt und die Mechaniken, wie sie dort Anwendung finden, immer noch interessant genug. Also ich finde, von der Welt her hat es mich jetzt viel mehr gereizt, in diese 10.000 Jahre vor Christus einzutauchen und einfach zu wissen, wie haben sie die bekannte Formel auf dieses neue Setting übertragen, als wenn ich jetzt statt Himalaya irgendwo in Japan oder so unterwegs gewesen wäre. Weißt du, also im Grunde das, was wir uns oft auch von der Assassin's Creed-Reihe gewünscht haben, dass man mal was Neues probiert. Ich habe ja immer gesagt, dann macht halt mal einen Desmond Assassin's Creed, ja, irgendwie nicht in der Vergangenheit, sondern in der Jetztzeit oder so. Und dann kam ja sowas wie Watch Dogs raus. Also von daher finde ich Far Cry Primal auf jeden Fall einen mutigen und einen richtigen Schritt für diese Far Cry-Formel, weil sie halt was anderes probiert haben. Es geht jetzt nicht so ganz weit in eine andere Richtung wie Blood Dragon, so dass es völlig überdrehter Humor ist, sondern halt eher in so eine ernstere Ecke. Aber ich finde, das Experiment ist auf jeden Fall gelungen. Also für mich hat es auf jeden Fall funktioniert. Und ich hatte jetzt nicht so extreme Abnutzungserscheinungen, dass es mich irgendwie gelangweilt hätte oder so.
Nee, gelangweilt hat es mich auch nicht. Und ich bin dem Ganzen auch nicht überdrüssig geworden. Aber es ist halt einfach nicht mehr so diese neue Begeisterung, wie sie halt in Far Cry 3 geweckt
hat. Das ja, ne? Genau, das auf jeden Fall, ja.
Also man hat halt eben tatsächlich so das Gefühl, so, ja, man kommt halt nach Hause, kennt alle schon und, also, es ist halt aber so.
Geht dir bei den Assassin's Creed geht dir das auch nicht so, oder? Wenn du jetzt irgendwie, Assassin's Creed spielst du ja eigentlich immer, hast du ja jedes Jahr gespielt. Hast du dort dann auch immer wieder diese Begeisterungsstürme oder hattest du dort?
Nee, weil da war es halt ähnlich. Also das ist so ein bisschen wie, wenn man halt jahrelang an den gleichen Ort in den Urlaub fährt. Man freut sich immer wieder drauf. Ja. Man kennt halt schon alles und es ist ja nicht schlecht. Es macht ja auch dann trotzdem Spaß, da seinen Urlaub zu verbringen. Aber es ist halt nicht mehr so toll, wie es vielleicht noch war vor 3 Jahren, als alles noch neu war und man irgendwie alles neu entdeckt hat, sondern man hat halt trotzdem noch einen schönen Urlaub, aber es ist dann halt doch auch immer wieder das Gleiche. So, wenn das Bild funktioniert für euch.
Ja, wobei ich würde einen Tick mehr Manu zustimmen, dass das hier schon, es ist kein total neuer Weg, aber ich finde es schon relativ mutig für so eine Serie, die mit, also 3 und 4, Far Cry 3 und 4 hängen ja schon recht eng zusammen, so von der Spielweise und so. Und da ist man hier schon recht mutig gewesen, so eine Serie komplett, nicht komplett anders, aber schon sehr deutlich in eine andere Richtung zu bewegen. Ob die jetzt die absolut perfekte ist, sei mal dahingestellt. Das ist, liegt dann auch vielleicht immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Ich finde aber, mir zum Beispiel macht mehr Spaß, dass ich hier so ein bisschen mein Spieltempo mehr bestimmen kann. 3 und 4 sind halt relativ actionlastig. Ja, die haben ein relativ hohes Tempo. Klar, da gibt's auch ruhige Momente. Deswegen ist ja auch dieses Crafting-Ding da drin. Und man erkennt natürlich auch in Primal dieses zugrunde liegende System wieder. Aber die Schwerpunkte haben sich da schon ein bisschen verschoben. Und mir persönlich macht das jetzt im Moment unglaublich viel Spaß. Wie gesagt, ein bisschen die Befürchtung, dass es auf längere Sicht an Reiz verliert, wenn da nicht noch ein bisschen was passiert. Aber im Moment kann ich einfach nur sagen, dass irgendwie diese Welt alleine schon so viel Spaß macht, dass ich das, glaube ich, noch eine Weile lang machen kann.
Was ein ganz großer Unterschied ist, sind vor allem halt diese Lager ausnehmen. Also das war ja mit das Highlight bei Far Cry 3 und 4, so sich so zu überlegen, wie nehme ich jetzt dieses Lager ein, und dann sind irgendwie 20 Leute und dann musst du den Alarm ausschalten und dann gehst du halt mit dem Sniper rein. Das spielt sich schon komplett anders. Also hier so ein Lager einzunehmen, da rennen dann halt 5 Hansel rum und dann schmetterst du halt deine Keule ein bisschen, sortierst mit der Eule vorher. Es ist im Grunde die gleiche Mechanik, aber von der Action her ein ganz anderes Tempo.
Ja, aber du kannst natürlich hier auch dann irgendwie von oben vom Berg mit dem Pfeil und Bogen runterschießen oder kannst
das Tier freilassen
oder kannst dein Kätzchen da reinhetzen. Also klar, es ist natürlich nicht so actionreich, aber du kannst mit ähnlichen Methoden vorgehen. Du hast ja auch diese Stealth-Kills, dass du dich irgendwie hinter den Gegner schleichst und dann irgendwie R3 drückst und dann machst du diesen Messer-Kill und so. Das gibt's auch alles. Also das.
Ja, aber was ich nur meinte, es ist halt nicht so ballerlastig. Also es ist deutlich weniger Ego-Shooter, um mal diesen Begriff zu nehmen, als halt die Vorgängerspiele. Ja. Also man kann sich nicht durchballern, wie es halt früher ging.
Genau. Und trotzdem
hat es ein langsameres Tempo.
Genau. Jedenfalls nicht mit 16 Pfeilen.
Ja, da musst du halt craften.
Ja, was ich mir Pfeile bastle, das geht auf keine Kuh halt. Das hat so wirklich für mich so als halt einfach immer noch und langjährigen WoW-Spieler triggert das halt sofort. Da leuchtet was, ich muss es sofort einsammeln. Und außerdem habe ich nur noch 12 Pfeile von 16 und so. Also
Du kannst aber auch die Pfeile alle wieder einsammeln. Also du kannst theoretisch auf die Gegner schießen und wenn du dann hinläufst, kannst du den Pfeil wieder einsammeln. Also
ja, das ist mir dann irgendwann auch aufgefallen, dass die zumindest, dass die wieder diskret bei mir im Köcher landen. Aber du musst schon ein bisschen haushalten. Du merkst schon, du kannst jetzt hier nicht, klar, das wäre in einem Shooter, wo Munition begrenzt ist, vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel anders. Aber trotzdem fühlt es sich hier auch da halt eben sehr viel organischer an, so dass du eher das Gefühl hast, diese extreme Limitierung entspricht halt auch einfach deinem Entwicklungsstand, den du dir wirklich richtig erarbeiten musst. So. Ja. Fühlt sich einfach organischer an.
Und was ich ganz noch kurz sagen wollte, da möchte ich dir überhaupt nicht widersprechen, Valentina, dass ich diesen Mut, das halt einfach mal in eine komplett andere Richtung umzukippen, also was man sich oft bei anderen Serien wünschen würde, dass man halt einfach mal ein bisschen Mut zeigt und nicht immer nur more of the same macht, sondern dass Ubisoft hier tatsächlich halt einfach mal gesagt hat, wir machen halt mal was anderes mit Steinzeit. Diesen Mut als solchen, den möchte ich tatsächlich auch loben und schätze das auch sehr, dass halt mal was anderes probiert wird. Ich kann halt nur für mich sagen, dass ich da irgendwie wie gesagt, meckern auf hohem Niveau, aber irgendwie hat's bei mir halt nicht so gezündet wie die Vorgänger.
Ja, das ist ja auch völlig legitim, dass man das irgendwie unterschiedlich bewertet. Ich finde halt, dass sie gemacht haben, sehr konsequent gemacht haben, weil sie hätten ja auch tatsächlich die Steinzeit nehmen können und trotzdem da einfach das wie vorher auch so eine ähnliche Geschichte draufballern. Wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Es wäre handwerklich nicht gut gewesen, weil es nicht gut, also gefühlt nicht gut funktioniert hat, aber wie gesagt, wenn du eine Steinzeitwelt machst, dann muss die sich gut anfühlen und dann kannst du nicht mehr so eine Mittelaltergeschichte zum Beispiel da drauf packen. Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Aber das hätten sie tun können oder sie hätten sich ein anderes Setting suchen können, wo man sagt so, naja, Mittelalter taugt doch auch. Und da haben wir mehr Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen. Das haben sie nicht getan. Also das ist ja durchaus konsequent. Was nicht bedeutet, dass es sozusagen ohne Fehl und Tadel ist, sozusagen. Ja, das kann man sicherlich, ist ja völlig in Ordnung festzustellen.
Mhm. Gut.
Gut, dann hoffe ich jetzt
Manu hustet uns noch raus. Als ja.
dann hoffe ich inständig auf den Jabba-Dabba-Doo-DLC. Ja.
Ich arbeite darauf hin, mehr Menschen von den Vorzügen, auch von vegetarischer Ernährung zu überzeugen.
Oh,
im Spiel, oder was?
Erst im noch, Spiel. Ja, unser Dorf soll schöner werden, wird dann die nächste große.
Boah, erst noch als Aggressor auftreten und dann noch als militanter Vegetarier.
Ja, hör mal, wenn die diskutieren wollten, würde ich es tun, aber.
Gut, alles klar. Dann, Manu, du wirst wieder gesund, hoffentlich bald.
Ja, jawohl.
Okay.
Arschgabagada. Ich trinke mir jetzt so einen Blutcocktail von dem Schamanen vor und dann träume ich, wie gesagt, von diesen. Die Traumsequenzen sind wieder eins der Highlights übrigens. Die finde ich ja die immer geil bei den Far Cry-Geschichten.
Cool. Listen and repeat.
Ja. Gut. Und dir vielen Dank, Valentina, fürs Mitmachen. Und,
sehr gerne.
Wir wünschen dir weiterhin noch viel Spaß.
Wir verlinken auf ihr Blog natürlich.
Ja, klar. Auf
auch was zu Far Cry.
Ich freue mich spätestens auf die Anpiss-Szene, wie du die dann in deinem Blog aufarbeitest.
Ja, dann sollte ich mein Steinzeit-Tagebuch dann vielleicht noch mit weiteren Teilen befüllen.
Auf jeden Fall.
Das ist ja einer.
Gut, alles klar. Dir vielen Dank.
Okay.
Schönen Tag und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.